Anbetung nachher schlönt, dann kommen da Wörter wie zum Beispiel bewundernde Verehrung oder Vergötterung. Ich denke, wir haben alle etwas, was wir bewundernd verehren oder sogar vergöttern. Bei den einen kann das das Geld sein, das sie vergöttern. Es kann die Karriere sein, die du vergötterst, die Schönheit, die man vergöttert. Oder Ideologie, eine Philosophie, die vergöttert wird. Oder wir vergöttern Gesundheit. Wir können irgendeinen Gott vergöttern oder wir können uns selber vergöttern. Das, was wir vergöttern, das betet mir an. An das haben wir unser Herz gehängt. Wir beten immer irgendetwas an. Die Frage ist, was? Wir können gar nicht anbeten. Wenn ich euch jetzt einfach so gefragt hätte, was ist die Bestimmung von einem Mensch? Was würdest du auf die Frage antworten? Was ist die Bestimmung von einem Mensch? Vielleicht würdest du sagen, dass die Bestimmung von einem Mensch ist, gerettet zu werden. Von neuem geboren werden, wie Jesus das sagt. Ein Kind Gottes werden. Das ist die Bestimmung von einem Mensch. Vielleicht würdest du auch sagen, die Bestimmung von einem Mensch ist es, Gott zu dienen. Ihm in allem gehorsam zu sein, in der Heiligung leben, das heisst, in der Veränderung auch Gott ähnlicher zu werden. Vielleicht wäre es auch so, dass du sagst, Ziel und Bestimmung von uns menschlichen Leben ist es, innerliche Veränderung, Erneuerung im Heiligen Geist zu leben. Und Licht in dieser dunklen Welt zu sein. Und schaut, all die Antworten haben ihre Richtigkeit. Die sind alle biblisch und gleich wären all die Antworten eigentlich falsch. Weil sie gehen am Entscheidenden vorbei. Denn biblisch gesehen liegt Bestimmung vom Mensch ganz allein in der Anbetung von Gott. Im Lobpreis Gottes. Dafür bist du geschaffen, dass du Gott arbeitest. Der Gehorsam gegenüber Gott, die Veränderung und Erneuerung von unserem Leben, das sind alle Teil von einer grossen Bestimmung von uns Menschen. Der grossen Bestimmung, Gott in allem anzubeten. Es ist eben alles nicht irgendwie ein Selbstzweck, sondern dient dazu zur Arbeit. Gott arbeiten und in seinem Lobpreis zu leben. Es gibt einen sehr bewegenden, grossartigen Abschnitt in der Bibel im Neuen Testament, wo dazu ganz entscheidend gesagt wird. Das ist der Brief an Epheser, Kapitel 1, ich lese mal den Vers 3. Der fängt an, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat, mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Also es fängt zuerst mal mit einem grossen Lob an. Gelobt sei Gott. Unmissverständliche Aufforderung zum Lobpreis Gottes. So fängt der Abschnitt an. Und dann geht es relativ schnell in die Tiefe, wenn es weiter heißt, denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Und dann, wenn das gesagt ist, kommt dann das Entscheidende im Vers 6. Wer Bibel hat, kann das gern mitlesen und sonst tun sie heim mal nachlesen. Epheser 1, Vers 6. Jetzt kommt das Entscheidende. Warum das alles? Zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Das heißt, alles, was da gesagt worden ist, zielt letztendlich zum Lob Gottes, zur Arbeitung Gottes. Das Ziel von der Erwählung von Gott, dass Gott uns erwählt, ist, dass er arbeitet wird. Und er schrieb der Paulus weiter in den Versen 7 bis 12, da schrieb er von der Erlösung durch Jesus, von der Vergebung, von der Sünde, vom Reichtum der großen Gnade Gottes. Und er redet davon, dass es Gottes Wille gsi ist, allen Menschen in Jesus Heil und Rettung anzubieten. Und er redet dann davon, dass Gott alles in Christus zusammenfassen will, was im Himmel und auf der Erde ist. Er redet von der Gemeinde Jesu, die kommt in Blick. Und schließlich führt er uns noch vor die Aussage vor Augen, dass wir Erbe Gottes sind. Und dann im Vers 12 heißt, nachdem er all das aufzählt hat, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Das heißt, all das ist nur, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit. Und da wird wieder deutlich, das Ziel von den grossen Taten von Gott, von der Erwählung, von der Errettung, Sünde vergeben, Gnade, alles mit dem einen Ziel, dass Gott geehrt wird, dass Gott arbeitet wird, dass ihm Lob zuteil wird. Und jetzt, nachdem er das bringt, ist immer noch nicht Schluss. Denn es geht da immer noch weiter. Immer noch listet er die grossen Taten von Gott auf. Die sind immer noch nicht abgearbeitet. Und der Paulus spricht dann vom Heiligen Geist. Da davon, dass Gott alle, die zum Glauben an Jesus gekommen sind, mit dem Heiligen Geist versiegelt hat. Wie eine Anzahlung, Luther nennt das Unterpfand. Eine Anzahlung fürs ewige Leben ist der Heilige Geist. Und dann heißt da im Vers 14, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes? Dass wir sein Eigentum würden, und jetzt kommt's wieder, zum Lob seiner Herrlichkeit. Dreimal, wo er die große Taten von Gott aufzählt und alles aufzählt, was Gott macht, und alles nur zum Lob für Gott. Und es wird deutlich, das Ziel vom Handeln von Gott ist immer, dass er geehrt wird, dass er arbeitet wird, dass er gelobt wird. Ganz ähnliches sehen wir im Philipperbrief. Philipperbrief Kapitel 2, da wird der Weg vom Sohn Gottes, von Jesus beschrieben. Da heißt, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und jetzt kommt's. Dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen, aller derer Knie, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Das Ziel wieder, arbeitig. Gott soll gelobt werden. Und da merken wir werden als Menschen beschrieben, die von Da werden Menschen beschrieben, die von Gott auf Knie gehen, die arbeiten, die ihm alle Ehre geben. Und damit ist klar, das Ende von allen Wegen von Gott mit uns. Die letztgültige Bestimmung von uns Menschen ist Arbeitung vom lebendigen Gott. Du kannst eigentlich alles in dem zusammenfassen. Das ist immer das eine Ziel, darum sind wir geschaffen, darum sind wir erwählt, darum sind wir gerettet. Arbeitig von Gott, darauf zielt alles. Und das als kleiner Nebenaspekt. Darum ist Anbetung, Lobpreis, so ein zentraler Moment im Gottesdienst. Und ich danke euch für euren Dienst. Ihr habt so eine zentrale Rolle, weil das ist unsere Hauptbestimmung. Und wir kommen nachher noch darauf, dass nicht nur Lieder singen ist, aber unsere Hauptbestimmung, Gott anzubeten. Die Frage ist nicht, ob wir arbeiten oder nicht. Die Frage ist, wer oder was, dass wir arbeiten. Bei Jesus ist es ganz am Anfang von seinem Wirken, von seinem Dienst, lesen wir die Geschichte, wo Satan ihn in die Wüste führt und versucht. Und das ist auch eine ganz zentrale Stelle, darum will ich euch sie vorlesen. Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Das ist nicht wenig gewesen, was er da gesehen hat. Das ist gewaltig. Eine richtig große Herrlichkeit, wo Satan ihm gesagt hat, ich schenke dir das. Du musst nur runterknüllen und mich arbeiten. Ich gebe dir das alles. Und wie hat Jesus darauf geantwortet? Da sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Satan hat wollen, dass Jesus sich niederwirft vor ihm, weil er gewusst hat, Zentrale vom Mensch, warum Gott den Mensch geschaffen hat, ist Arbeitig. Aber Jesus bleibt fest und sagt, den Herrn, deinen Gott, allein sollst du anbeten. Ihm allein sollst du dienen. Und der Text, der zeigt uns mindestens zwei Sachen auf. Das eine, die weh, wen wir sollen arbeiten, nämlich der Herr, dein Gott. Und das Zweite ist, wird da ganz klar durch den Text Anbetung. Anbetung in unserem Leben ist ein sehr umkämpftes Gebiet. Weil Satan genau auf das abzielt. Weil das unsere Grundbestimmung ist, Gott arbeiten. Fangen wir mit dem ersten A, den Herrn. Deinen Gott sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Wenn wir uns für Jesus entscheidet, dann stellt mir ihn ins Zentrum und entscheidet euch dafür, nichts und niemand anders anzubeten als ihn allein. Ein bisschen weiter, Matthäus 6, 33, eine sehr bekannte Stelle, wo viele wahrscheinlich auswendig können. Da heißt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Also, wenn ihr für ihn lebt, für sein Reich, wenn ihr ihn arbeitet, wenn sein wichtigste Anliegen in deinem Leben Gott ist, dann wird er dir jeden Tag das geben, wo du brauchst. Das ist ein Versprechen, wo da gemacht wird. Die Frage ist, ob wir gelernt haben, zuerst seinen Willen zu tun. Ihm zu vertrauen, dass er sich um alles andere in unserem Leben wird kümmern. Als Jesus versucht worden ist, in die Wüste hinein geführt worden ist, hat er 40 Tage lang gefastet und betet. Ich habe noch nie 40 Tage am Stück gefastet. Als Gemeindeleitung tun wir seit einiger Zeit einmal in der Woche am Donnerstag miteinander fasten und treffen uns in der Mittagszeit, um für die Gemeinde zu beten. weil wir merken und darum ringen, wir wollen näher zu Gott. Wir wollen Gott mehr uns, unser Leben geben, unsere Gemeinde ihm geben. Und das Interessante ist jetzt gerade letzten Donnerstag, das ist mir, glaube ich, zum ersten Mal, zumindest ist mir zum ersten Mal bewusst worden, was Fasten bei mir gemacht hat. Ich habe mindestens 3 Sachen total vergessen. Ich bin daheim gsi, meiner Frau noch das Auto gebracht, mir ins Auto gewechselt und plötzlich komme ich da wieder her, sie hat mich da hergebracht, ich habe kein Velo da, kein Auto mehr, ich habe etwas ganz Wichtiges vergessen. Jemand anders hat mir dann ein Auto gegeben, dass ich fahren konnte, aber ich habe gemerkt, was das plötzlich mit mir macht. Und wie sehr ist Jesus da angreifbar und geschwächt gsi. Ich habe nur etwas vergessen. Wichtig ist, wenn wir das Entscheidende würdet vergessen. Den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Obwohl Jesus geschwächt war durch seinen Körper, das macht etwas mit einem, hat er das Zentrale in seinem Leben nie vergessen. Er ist nicht darauf hineingefallen, was Satan ihm vorgegaukelt hat. In dem Moment, wo sein Fokus Arbeitig vor Gott bedroht wird, da stellt er Gottes Wahrheit der Lüge entgegen. Er stellt ganz bewusst in seinem schwachen Moment Gott ins Zentrum. Gott ist Zentrumsteller auch in äußerst schwachen Moment. Er entscheidet sich niemand und nichts anzubeten als Gott allein. Auch wenn andere Sachen nur so verlockend scheinen. Er hat gelernt, komplett aus dieser Beziehung zu Gott zu leben und Kraft zu nehmen, um Satan zu widerstehen. Auch in unseren schwachen Momenten stehen wir besonders in der Gefahr, den Fokus zu verlieren. Ganz schnell haben wir Gott nicht mehr im Zentrum, sondern unsere Ängste. Da ist unser Selbstwert plötzlich im Zentrum. Unsere alten Verhaltensmuster, unsere Sucht. Kurz gesagt, wir selber sind im Zentrum. Und plötzlich beschneiden die Sachen unser Leben und bestimmen unseren Lebensradius. Und wir lernen, wenn wir lernen, Gott immer mehr ins Zentrum von unserem Leben zu stellen, dann wird Angst, Selbstzweifel, falscher Stolz, destruktive Verhaltensmuster, Bitterkeit wird verdrängt werden, weil Gott im Zentrum ist. Und er ist es dann, wo allein mir Grenzen setzt von meinem Leben. Er allein ist arbeitungswürdig, nicht ich, nicht mir. Auch unsere Ängste nicht, unsere Selbstzweifel nicht. Wir dürfen Gott unsere Arbeitung nicht streitig machen. Ihm gehört alles Lob. Und wenn wir uns entschieden haben, ihm die oberste Priorität in unserem Leben zu geben, dann kommt die Frage auf, wie tun wir das? Es gibt ja das griechische Denken, wo wir so drinstecken vom Gepräge her, und das hebräische Denken. Die sind oft sehr unterschiedlich. Im griechischen Denken zum Beispiel, da gibt's bei uns Körper, Seele und Geist. Und oft geben wir diesen Teil eine unterschiedliche Wertung. Der Geist ist es der, wo Gott arbeitet. Das erscheint vielleicht so ein bisschen als das Reine. Die Seele, so Sitz von unseren Gefühlen, von den positiven und den negativen, das schauen wir schon eher ein bisschen schlechter an. Und der Körper, ja, das ist halt unser Körper und der gehört auch irgendwie noch dazu. Wir trennen das komplett voneinander ab. Wir koppeln das ab. Aber im hebräischen Menschenbild wird nur unterschieden zwischen dem äußeren Mensch und dem inneren Mensch. Der äußere, der Körper und der innere Seele. Und da gehört dann in dem Menschenbild umfasst Seele dann der Verstand, das Denken, das Gefühl, das Herz, umfasst all das. Und Körper und Seele sind viel enger verbunden, miteinander verknüpft wie im griechischen Denken, wo man alles schön separiert. Wir sollen Gott nicht nur mit einem Teil von unserem Selbst arbeiten, sondern mit allem, wo wir haben. Mit, und da hilft es uns vielleicht, das hebräische Menschenbild zu nehmen, uns in Erinnerung zu rufen, wo das alles nicht so trennt ist, wie im Griechischen, sondern ganz eng verknüpft ist, zusammengehört. Das heisst, wenn ich Gott arbeite, bete ich ihn nicht nur mit meinem Geist an, sondern mit meinem Innersten auch und mit meinem Äußeren, mit meinem Körper. Das ist untrennbar miteinander verknüpft. Ich habe gesagt, dass Anbetung umkämpft ist. Satan hat es ganz und gar nicht gefallen. Oh, excuse, habe ich irgendetwas gemacht? Satan hat es ganz und gar nicht gefallen, dass Jesus mit ganzem Herz Gott gefolgt ist, weil er gewusst hat, was für eine Stärke in dieser Beziehung liegt. Und weil sein Reich durch Jesus ins Wanken geraten ist. Und heute verfolgt Satan immer noch das gleiche Ziel, nämlich die Beziehung zwischen Gott und dem Mensch kaputt zu machen. Damit wir nicht in das Leben hineinfinden, wo Gott für uns geplant hat. Und darum ist Anbetung immer wieder ein Kampf. Doch was für ein Leben hat Gott uns zugedacht? Ich will das mit einem kleinen Vergleich illustrieren. Wahrscheinlich denkst du, ich will nicht unbedingt mit einem Tier verglichen werden, aber ich vergleiche uns jetzt einmal mit Pinguin. Vielleicht hast du Pinguin schon mal gesehen im Zoo oder vielleicht auch sogar in freier Wildnis. Ich weiß nicht, ich habe noch nie welche in freier Wildnis gesehen. Aber so im Zoo kann man die ja auch schon ganz gut beobachten. Das sind glatte Tiere. Wenn die an Land sind, wirken die recht unbehäbig, so watschelnd. Da denkt man, boah, die kommen aber auch nicht voran. Sieht alles ein bisschen kurlig, komisch aus, lahm, träge, tollpatschig, könnte man sagen. Aber was passiert, wenn sie ins Wasser kommen? Oftmals sind die wendig und schnell. Das ist unglaublich, was sich da beim Pinguin verändert, wie der sich in dem Wasser kann bewegen. Komplett anders. Wo man vorher denkt, boah, das ist ein träges Tier. Im Wasser werden die Tiere so richtig lebendig. Sie kommen in ihr Element und blühen auf. Und so ähnlich ist es, wenn wir in unserem Leben in die Arbeit hineinkommen. In seiner Nähe eintauchen. In der Arbeit eintauchen. Wir sind für die Liebesbeziehung mit Gott geschaffen. Seine Nähe ist dein Wasser. Ist dein Lebenselement. Wenn du dich von ihm entfernst, dann bist du wie so ein Pinguin an Land. Und wenn du in seine Nähe eintauchst, dann wird's richtig lebendig. Wenn wir arbeiten, kommen wir zurück in unsere Bestimmung, weil es ist der Grund, warum wir geschaffen sind. Ihn mit allem, was wir haben, anzubeten. Dort gehören wir hin. In seiner Gegenwart den Rücken zu sagen, ins richtige Licht. Unsere Ängste werden klein. Weil wir eben erkennen, was für einen Gott wir haben und was für Möglichkeiten Gott hat. Dort können wir den alten Prägungen und Lebenslügen loslassen, die wir mitgenommen haben. Bei ihm wird Schuld aufdeckt. Vergebung ist möglich. Er berührt unsere innere Wunde und heilt. Manchmal sofort und manchmal schrittweise. Aber er heilt. In seiner Nähe rüstet er uns aus fürs Leben. Dass wir alles tun können, was er sich für unser Leben wünscht. Wie ihm, in seiner Nähe, werden wir wie Pinguin im Wasser. Und das gefällt dem Widersacher Satan nicht. Er versucht dich daran zu hindern, in der Gegenwart von Gott zu leben. Und das ist eine umkämpfte Sache. Ich werde jetzt ganz kurz am Schluss von der Predigt noch kurz auf Lobpreis, Anbetung eingehen, in unserem Leben, aber auch im Gottesdienst. In unserem Leben wird Kolosser 3 vorlesen. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Wenn wir im Gottesdienst arbeiten, dann geht's nicht darum, für Menschen irgendetwas zu machen, sondern in der Nähe von unserem Gott zu sein. In der Gegenwart von unserem Gott zu sein. Da geht's nicht um irgendwie Entertainment. Du kannst natürlich da sitzen, alles beobachten und es berührt dich überhaupt nicht. Aber du kannst dein ganze Herz reinlegen, in der Gegenwart von Gott, dein Herz ihm geben, ihn arbeiten und es wird dich verändern. Aber letztendlich nicht nur im Gottesdienst, sondern arbeite in meinem ganzen Leben. Alles, was ich tue oder denke, soll darauf ausgerichtet sein, Gott zu gefallen. Und jetzt kannst du dein ganze Leben durchgehen, den ganzen Tagesablauf und dir überlegen, bete ich mit dem Gott an? Gefall ich Gott? Wie ich denke, wie ich rede, was ich tue, mit was ich mich beschäftige. Jeden Bereich von unserem Leben von Gott ausbreiten und ihn bestimmen lassen, das ist letztendlich Lobpreis. Lobpreis ist immer auch Begegnung mit Gott. Und jetzt gibt's eben im Hebräischen 7 Begriffe für Lobpreis und die werde ich euch kurz vorstellen. Weil ich merke, wenn wir unsere deutsche Bibel lesen, wir haben ja dank verschiedenen Übersetzer haben wir verschiedene Versionen, aber ganz oft wird einfach Preis oder Dank oder Lob genannt und wir verstehen gar nicht, was da eigentlich für Wörter stehen, was da dahinter steckt. Weil die hebräischen Wörter, die haben eine ganze Fülle an Bedeutung, die bei uns im Deutschen gar nicht so mit einem Wort ausdrücken kannst. Das erste Wort, das ich anschauen will, das kommt am allermeisten im Alten Testament vor, 100-mal, heisst Halal. Halal ist ein spannendes Wort. Das kann man sowohl mit Loben, Rühmen übersetzen, aber auch mit Schwärmen. Und zwar ist das ein Wort eigentlich, man kann den Vergleich bringen, von der ersten Liebe. Wenn jemand zum ersten Mal so richtig tief verliebt ist, dann redet man manchmal auch, der ist verrückt von Liebe. Der verhaltet sich vielleicht seltsam, der hat nur noch das im Blick, sein Fokus ist auf das gerichtet. Und das ist Halal. Die Übersetzung heisst sogar, dass es kann sein, dass man sich lautstark zum Narren macht. Aus lauter Liebe. Das heisst, wenn ich im Deutschen sage, ich lobe dich, kommt das gar nicht so über. Halal, da habe ich nur noch Gott im Blick und aus lauter Liebe bin ich so, boah! Ich will es allen erzählen. Ich bin einfach nur begeistert. Es gibt nur noch den Fokus. Das ist Halal. Man könnte auch sagen, vor Freude strahlen wie ein Licht. Wenn jemand frisch verliebt ist, der strahlt etwas aus. Das Ganze sehen wir dann zum Beispiel im Psalm 148. Im Psalm 148, da heißt denn, Halleluja, lobet im Himmel den Herrn, lobet ihn in der Höhe. Und das Lobet, das ist das Halal. Und von dem Halal kommt das Wort Halleluja, was bei uns oft übersetzt ist mit Preis Gott. Aber was steht hinter dem Preis? Preis Gott? Steht die absolut einmalige Liebe? Wow, Halleluja! Ich bin verrückt vor Liebe. Ich kann es nicht für mich behalten. Es geht nicht. Ich bin so verliebt in dich. Und jetzt müsst ihr aufpassen, dass ihr den Umkehrschluss nicht bringt und sagt, ich bin der Meinung, oder ich sage der Meinung, Lobpreis müsse albern aussehen. Nein. Aber das Wort Halal, wo am häufigsten vorkommt in der Bibel, hat diesen Aspekt drin. Völlig komisch, vielleicht für andere, weil ich so voller Liebe bin. Halal. Wir sind Brut von Jesus und unsere brennende Liebe soll sich in Anbetung in unserem Leben ausdrücken. Nochmal ein Beispiel aus der Bibel, 1. Chronik 16, wo das Wort vorkommt. Im Vers 10 zum Beispiel rühmt, das ist das Wort Halal. Rühmt euch seines heiligen Namens, es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Oder Vers 25, denn groß ist der Herr und sehr zu loben. Da steht auch Halal. Merkt ihr, es wird unterschiedlich übersetzt, aber steht das gleiche Halal. Er ist groß zu loben. Vers 36, gepriesen sei der Herr und Gott, der Gott Israels von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und alles Volk sprach Amen. Und lobte den Herrn. Da steht auch Halal. Sie sagen, Amen. Und haben voller Liebe nur noch ihn im Fokus gehabt. Wenn er mal Psalm 150 liest, der hat jedes Halleluja, jedes lobt Gott genau die Bedeutung von Halal. Das zweite Wort, Yada. Ja, da ist das zusammengesetztes Wort, der Anfang Yad, der heißt Hand, und die Weiterführung Yada heißt werfe, schlüdere, schiessen. Das heißt, ich werfe meine Hände ihm entgegen, wusch. Ich schiesse meine Hände ihm entgegen. Es bedeutet, mit ausgestreckten Händen ihn arbeiten. Und das ist ein Wort, das 90 Mal im Alten Testament steht. Und bei uns, wenn wir es lesen, auch in den Psalmen, dann steht einfach, lob den Herrn. Oder preis den Herrn. Aber das Wort bedeutet eigentlich, ich strecke dir meine Hände entgegen. Und jetzt merkt man, das ist hebräisches Denken. Wir kommen vom Griechischen, wir trennen. Unser Geist macht etwas anderes wie der Körper. beim Hebräer ist das alles unweigerlich verknüpft. Was du im Inneren hast, kommt raus. Und ich weiss, das ist für uns ein bisschen komisch. Und ich sage jetzt nicht, dass ihr das alles so genau machen müsst, aber wir müssen entdecken, was in diesen biblischen Wörtern von Arbeitung, von Lobpreis eigentlich möglich ist, was drin steckt. Da ist zum Beispiel Psalm 105, preist den Herrn und ruft seinen Namen aus. Die haben die Hände aufgestreckt und haben Gott gelobt. Verkündet seine großen Taten allen Völkern. Genauso wie wir manchmal mit Gesten Menschen begegnet so die Arbeitung mit Gesten dem grossartigen Gott, der arbeitet wird werden. Du bist Gott und nicht ich. Du bist es. Ich habe Kind immer wieder versucht zu erklären, dass es ja verschiedene Gebetshaltungen gibt und dass die Gebetshaltung mit ausgestreckten Händen eigentlich ein Stück weit auch bedeutet, bei uns, wenn ein Sieger ist, bei Olympia oder Weltmeister, die kommen meistens auf ein Podest. Der Sieger ist oben. Und ich tue mit meinen Händen eigentlich ausdrücken, ich heb dich auf. Du bist der Beste. Ich tue dich auf die Nummer eins in meinem Leben setzen. Du bist hoch erhoben. Du bist es. Nicht ich. Und an jedem Tag wirst du sagen, ich preise dich, Herr. Genau da ist das Wort. Im Psalm, im Jesaja 12 zum Beispiel auch. Ich heb also meine Hände dankend auf zu Gott. Das dritte Wort, Barach. Jetzt muss ich ein bisschen schneller durchgehen. Ich weiss, ich bin ein bisschen von der Zeit, gell? Barach, das bedeutet aber knünle. Ist auch wieder eine körperliche Handlung, ist Anbetung. Bedeutet knünle, Gott zum Ursprung vor aller Kraft, vor allem Erfolg, vor allem Reichtum, vor aller Fruchtbarkeit machen. Das heisst, wenn ich an Erntedank arbeite, dann gehe ich auf Knie und danke ihm und ehre ihn für das, was er tun hat. Psalm 34, ich will den Herrn alle Zeit preisen, nie will ich aufhören, ihn zu rühmen. Und im Allgemeinen ist die Barach arbeitig, die braucht wenig Wort. Das ist der körperliche Ausdruck vom Aberfallen, vom Aberknünle, drückt sich in einer körperlichen Bewegung aus. Und das kommt 70 Mal im Alten Testament vor. Und bei uns steht, lob den Herrn oder preis den Herrn. Das vierte, Tehila. Tehila kommt vor dem ersten Wort, ist abgeleitet von dem Halal. Halal, verrückt von Liebe. Tehila ist abgeleitet davon. Bedeutung ist auch singen, loben, verherrlichen. Da steckt der Lobpreis, feierliche Hymnen drin. Ich singe, ich rufe laut. Und es ist abgeleitet eben von dem Halal, von dem Verliebtsein. Das heisst, ich rufe, lob den Herrn aus lauter Liebe. Und dann ist das meistens eine Aufforderung zum Preisen mit einer Hymne zum Beispiel, mit Liedern. Da kommt Musik dann plötzlich dazu. Kann auch Tanzen dazu kommen. Ein festlicher Jubel ist das gewesen, wenn Israeliten so Gott arbeitet haben. Das Wort drückt Glaube und Freude aus. Und der David verwendet zum Beispiel der Hila im Psalm 48, Vers 11. In jedem Land kennt man deinen Namen. Dein Ruhm reicht bis an das Ende der Welt. Das Spannende ist, das muss ich jetzt noch ganz kurz bringen. Christen, die in Rom den Löwen vorgeworfen sind, die haben so Tehila-Lieder in dem Moment in der Arena gesungen. Aus lauter Anbetung, Liebe, haben sie spontan eingehende Lieder gesungen, um Gott alle Ehre zu geben. Und das Spannende ist, dass später die Hinrichtungsart unterlassen worden ist, weil die Menschen in diesen Rängen, die zugelassen haben, von Gott berührt worden sind. Weil Gottes Gegenwart so präsent war, dass Menschen in den Rängen berührt worden sind von dieser Anbetung von diesen Christen in der Todesnot. Das fünfte Wort, Samar, das ist eigentlich das, was ihr da mit euren Instrumenten macht. Das ist Lobpreis, nicht mit Saiten. Ich sehe gerade bei euch es. Mit Saiten Gott loben, ihn anbeten. Das ist das Wort Samar. Und das Wort Zimra, das hebräische Wort für Lied und Musik, kommt eben genau von dem. So Gott arbeiten, mit dem Instrument. Der David, der hat ja Harfe gespielt. Und es ist genau der Zamar, Lobpreis, wo der König Saul besänftigt hat. Da kann auch noch etwas Gesunges dazukommen bei dem Zamar. Aber das ist ein Ausdruck von der Anbetung durch Instrument, wo kann Gesang dazukommen. Und auch in dieser Anbetungsart, und das sehen wir beim David. David hat nicht einfach nur ein Lied gezupft, sondern er hat mit seinem Instrument Gott arbeitet in dem Moment, wo der Saul völlig verrückt gespielt hat. Der David hat Gott arbeitet mit dem Instrument und da sehen wir in dieser ganzen Geschichte, wie der Saul sich beruhigt hat, wie in dieser Art von der Anbetung auch eine enorme Kraft liegt. Sechste Wort, vorletzte, Todah. Kennt ihr vielleicht von Todah Rabbah? Todah, die Hände als Zeichen vom Dank erheben. Als Opfer. Als Danksagung. Psalm 50, wer mir dankt, der bringt ein Opfer, das mich ehrt. Und das Wort dankt, das ist das Todah. Das ist Arbeitig. Der Dank. Danke Gott, dass du mir all das gibst. Todah ist zum Lobopfer, Hände ausstrecken, Danke sagen, Dank opfern. Die grössten Lobopfer sind wahrscheinlich, wenn wir durch Zeiten gehen, wo es uns nicht gut geht und wir uns trotzdem entscheiden, ihm zu danken. Todah ist eigentlich ein Dank für etwas Zukünftiges auch, wo ich noch nicht sehe. Wo bei mir im Leben vielleicht noch nicht erledigt ist, aber ich gebe ihm alle Dank. Ich bete ihn an, weil ich weiss, Gott, du hast alle Möglichkeiten. Ich bete dich an. Und ob du es tust oder nicht, ich bete dich gleich an. Wenn wir in Zeiten von der Not, von innerer Schwachheit trotzdem uns mit unserer Anbetung ihm zuwenden. Und jetzt noch das letzte Wort, Schabach. Das ist ein Wort, wo nur 7-mal im Alten Testament vorkommt. Aber was bedeutet rufen, befehlen, mit lauter Stimme aussprechen, das ist Lobpreis, Triumph, Herrlichkeit, da tue ich eigentlich sind Sieg, ausrufen, das ist wie ein Siegesschrei im Lobpreis. Und auch der Siegesschrei setzt etwas frei. Psalm 63. Deine Liebe bedeutet mir mehr als mein Leben. Darum will ich dich loben. Das heisst, ich rufe es aus, ich schreie es aus, ich will dich loben in meinem Leben. Denn deine Gnade ist besser als mein Leben. Meine Lippen werden dich rühmen. Da steht genau das Wort. Und der Siegesschrei findet da statt. Wie oft stehen wir in unserem Leben in einer Situation, wo wir nicht im Griff haben. Und da ist es gut, seinen Sieg auszurufen, ihn anzubeten, ihm alle Ehre zu geben. Das sind jetzt die 7 hebräischen Begriffe, um so ein bisschen eine Fülle. Es hat noch mehr. Aber der zentralste Begriff, um euch deutlich zu machen, wie umfangreich eigentlich Anbetung ist. Und das nicht nur im Gottesdienst, aber auch im Gottesdienst. Wir sollen mit unserem ganzen Leben ihn arbeiten, mit jedem Atemzug, wo du tust, auf irgendeine Art und Weise Gott ärgern, ihn loben, ihn arbeiten, mit all dem, wo wir tun. Und ich danke euch, dass wir jetzt das mit euch zusammen dürfen tun, dass ihr uns führt, indem wir werden jetzt wirklich auch vor Gott stehen, in seine Gegenwart hineinkommen, weil er ist es, wo unser Herz berühren kann. Wenn es auch möglich ist, steht doch auf. Wir stehen jetzt nicht vor irgendeinem Mensch, sondern du stehst vor deinem Schöpfer. Und kannst jetzt mit den Liedern, die wir angeleitet werden, Gott arbeiten, in die Ehre geben. Aber es darf mit dem nicht aufhören, es geht noch einer weiter. Im Alltag Gott arbeiten.